Nach unserem Essen, fragst du? Was willst du hören? Wenn ich dir sage, dass dieser Zimmermannssohn aus Nazareth, dieser Jesus, dass er der Messias ist, was sagst du dann? Glaubst du mir das? Oder landen wir dann wieder in unseren Diskussionen? Das können wir Pharisäer doch so gut diskutieren. Da sind wir Weltmeister. Aber ich sage dir eins, egal wer er ist, dieser Jesus, über ihn diskutieren, nein, das kannst du vergessen. Du musst ihn erleben. Lad ihn ein. Ich habe das auch gemacht. Ich war nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, ihn zu fragen, ob er zum Essen kommt, aber ich habe es gewagt, er kam. Ja, es war unmöglich. Es war von vorne. Sabbat, er kommt zu mir in mein Haus. Wir sitzen gerade da, das heißt, wir liegen beim Essen. Und ich will gerade meine erste Frage stellen. Doch sie bleibt mir buchstäblich im Hals stecken. Die Leute, die noch gekommen sind, um zuzuschauen, sie gehen auseinander. Und wer steht da? Sie. Die stadtbekannte Prostituierte steht in meinem Esszimmer an den Füßen von Jesus. Es kommt noch schlimmer. Sie löst ihr langes Haar, um ihm seine Füße zu trocknen, die Tränen nass sind. Ja, unmöglich. Ich sag's ja. Ich weiß auch nicht. Ich habe mir alles vorgestellt unter dieser Begegnung, aber das hätte ich nicht erwartet. Dass eine Frau mein wohlvorbereitetes Gespräch durcheinander bringt. Überhaupt. Dass es üblich ist bei uns, dass Leute zuschauen und zuhören, wenn man mit einem Rabbi isst. Okay, das ist Sitte. Ich mag es nicht sehr, aber es ist in Ordnung. Aber dass eine Frau in eine Gesellschaft von Männern reinkommt, das ist unmöglich. Du sagst es. Sie hat es gemacht. Aber sie kam nicht, um zu provozieren. Das hätte ich eigentlich von ihr erwartet, wenn sie da auftaucht. Nein, du hättest sie sehen sollen. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so sehr geweint hat. Das war nicht das übliche Geheul der Frauen, das uns so auf die Nerven geht. Nein, das war... Es war, als wären tief in ihr drin, als hätten sich da die Schleusen geöffnet. Das war so, du hast dir die abgrundtiefe Verzweiflung angemerkt und da war noch was anderes, da war was, so, sie hat ja nichts gesagt, aber so wie sie Jesus zugewandt war, ich habe da Dankbarkeit rausgespürt. Und während ich das noch komisch fand, nimmt sie ein Gefäß in die Hand. Ich sag dir, so ein kostbares Alabastergefäß habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Gefüllt mit Salböl. Ich weiß nicht, wie viele Jahre sie dafür gearbeitet hat, um Geld übrig zu haben für solch kostbares Öl. Und was macht diese Frau? Drückt es kurz an ihre Brust. Zerbricht es und salbt Jesus die Füße damit. Du kannst dir vorstellen, das Chaos in meinem Kopf. Ich rang um Worte und ich war auch enttäuscht. Ja, wir teilen ja diese Hoffnung, dass endlich der Messias kommt und ich dachte wirklich, er könnte es sein. Und um das rauszubekommen, lud ich ihn ein zum Essen. Und jetzt liegt er da und lässt es zu, dass ihn eine Sünderin berührt. Also, wenn dieser Mann ein Prophet ist, der Prophet, auf den wir warten, der hätte gewusst, mit wem er es da zu tun hat. Er hätte das nicht zugelassen. Und gerade als diese Gedanken in meinem Kopf waren, wendet sich Jesus mir zu. Simon, darf ich dir was erzählen? Ja, Rabbi, sprich. Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Einer hatte 50 Denare Schulden bei ihm und der andere 500. Beide konnten sie ihre Schulden nicht bezahlen. Beiden erließ er sie. Was meinst du, Simon? Wer hat wohl größere Dankbarkeit empfunden von diesen beiden? Ich sag dir, das saß. Du erinnerst dich, ich habe dir gerade erzählt, dass ich bei ihren Tränen, in ihrer ganzen Haltung auch eine tiefe Dankbarkeit gesehen habe. Und irgendwie auch eine Erleichterung. Ich glaube, das waren Tränen, die haben wirklich ja einen Heilungsprozess eingeleitet. Und das hat was in mir zum Klingen gebracht. Also vor dieser Begegnung, ich hätte es niemals zugegeben. Es fällt mir auch jetzt noch schwer, darüber zu reden, aber kennst du das nicht auch? Diese tiefe Sehnsucht nach Angenommensein? Danach, dass einfach alles, was du falsch machst, weg ist. Danach, dass einer dir sagt, du bist in Ordnung. Ich bin gern Pharisäer. Bestimmt. Ja, doch. Und seit meiner Jugend kenne ich die Gebote. Ich studiere die Tora, die Propheten. Ich halte den Schabbat. Ich gehe in die Synagoge. Ich faste für die Sünder, für die Armen, für mich. Ich mache es zweimal die Woche. Ich halte alles ein, was ich weiß, einzuhalten. Bei all dem ist eine Leere in mir. Und wenn ich durchs Dorf laufe und diese abtrünnigen Zöllner sehe, wenn ich dieses Gesindel sehe, wenn ich Leute wie diese Prostituierte anschaue, Sünder alle weg, dann denke ich, Simon, danke Gott, dass du nicht so bist wie diese. Und weißt du, was dann immer ist in meinem Hinterkopf? Immer diese leise Stimme, Simon, wenn du ehrlich bist, bist du besser als sie? Oh, wie ich diese Stimme, wie sie mich plagt. Und ich habe gute Argumente. Dann erinnere ich mich daran, an die Tora, an die Propheten, dass ich sie studiere, dass ich in die Synagoge gehe, dass ich faste und so weiter. Manchmal bin ich erschrocken über meine Selbstgerechtigkeit und eben auch in dieser Begegnung. Weißt du, Jesus hätte mir nicht treffender sagen können, worum es geht. Er musste mich nicht darauf aufmerksam machen, dass ich der Mann mit den 50 Denaren bin und sie der mit den 500. Verstehst du? Beide hatten Schulden. Beide konnten sie nicht bezahlen. Ein paar Sätze und ja, alles war mir klar. Aber es kam noch schlimmer. Ja. Dann schaut er diese Frau an mit einem liebevollen Blick. Und sagt währenddessen zu mir, Simon, siehst du diese Frau? Du, das waren vier Worte. Und diese vier Worte, die saßen auch. Siehst du diese Frau? Mir war sofort klar, Jesus sieht sie ganz anders als ich. Er schaut sie mit anderen Augen an. Mir war auch klar, ihm ist klar, dass ich diese Frau verurteile, ablehne, mich über sie stelle, mir viel besser vorkomme. Und dass ich bei dieser Frau das sehe, was alle sehen hier im Ort, da bin ich doch nicht alleine und du siehst sie genauso. Wir sehen die Sünderin in ihr, die, die unrein ist, die, die fern von Gott ist, die, mit der wir ehrbare Männer nichts zu tun haben wollen. Wir gehen ihr aus dem Weg. Das sehe ich. Er scheint sie mit ganz anderen Augen zu sehen. Das hat er mir dann auch deutlich gesagt. Dann hat er begonnen, mir aufzuzählen, was ich alles, falsch ist es nicht, wir müssen es nicht tun, aber was er alles vermisst hat bei mir als Gastgeber. Er sagt, seit sie hier reingekommen ist, hört sie nicht auf. Nee, er hat anders begonnen. Er hat beim Füßewaschen begonnen. Er hat gesagt, Simon, du hast mir kein Wasser gegeben, dass ich mir meine Füße waschen kann. Als ich als Gast in dein Haus kam, was macht sie? Sie trocknet meine Füße mit ihren Haaren, die sie mit ihren Tränen benetzt hat. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Sie küsst mir, seit sie hier drin ist, unaufhörlich meine Füße. Das ist... Ja, was sollte ich da sagen? Ja, das stimmt. Unseren Freunden, höhergestellten Leuten auch. Ihnen geben wir Wasser, wenn sie reinkommen, um sich die staubigen Füße zu waschen. Und natürlich, wenn ich dich begrüße, wenn ich unsere Brüder begrüße, natürlich mache ich das mit dem üblichen Kuss auf die Wange, ganz klar. Aber dieser Wanderprediger, ich meine, ich war so mit beschäftigt zu denken, wie wird diese Begegnung, wer ist er wirklich? Ich hab's vergessen. Ja, und vielleicht war es mir auch nicht so wichtig. Er hat mich sehr beschämt mit dem, was er da gesagt hat. Und dann, ja, dann kam er nochmal auf das Öl zu sprechen und sagt er, du hast mir nicht mal mit ganz gewöhnlichem Olivenöl den Kopf gesalbt. Und was tut sie? Sie nimmt kostbarstes Salböl und salbt damit meine Füße. Und dann? Das war quasi seine Erklärung. Er hat gesagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Dieser Satz saß, er hat noch ein paar andere Dinge gesagt, aber dieser Satz, der verfolgt mich seither in meinen Träumen. Wer viel vergeben ist, der liebt viel. Ja, wie mit dem Schuldner. Der mit 500 Denaren, der hat sich sicher viel mehr gefreut, als der, dem nur die 50 erlassen wurden, obwohl der sich auch gefreut hat. Aber du, ich habe verstanden, was er meint. Diese Frau? Ja, was hatte die schon noch zu verlieren? Sie hatte doch schon alles verloren. Ihren Ruf, ihre Freunde, Aussicht auf ehrbare Arbeit, auch die Aussicht, mit Gott in Kontakt zu kommen, das hatte sie alles verloren durch ihren lasterlichen Lebenswandel. Während ich? Natürlich mache ich Dinge falsch, wie du doch auch und wie alle. Aber ich habe so sehr darum gekämpft, selbstgerecht zu sein. Es selbst leisten zu können, vor Gott gerecht dazustehen, dass er mal sagen kann, du warst ein guter, treuer Knecht. Und weißt du was? Ich glaube, manchmal fühle ich mich auch mehr als Knecht, der Auflagen erfüllen muss, der ein gestecktes Ziel, das man eigentlich nicht erreichen kann, erreichen muss. Und sie? Du, ich wage es kaum auszusprechen, aber ganz ehrlich, ich hatte viel eher das Gefühl, als wäre sie seine Tochter. Weißt du? Ich habe eigentlich erwartet, theologische Klarheit zu bekommen. Und was ist dann geschehen bei diesem unmöglichen Essen? Er hat alles durcheinandergewirbelt, was mir so fest und sicher war, worauf ich mein Leben aufgebaut habe, und hat es auf den Kopf gestellt. Ich muss jetzt erstmal drüber nachdenken, was das für mich bedeutet, was ich da erlebt habe. Weil diese ersten Gedanken, die ich dir erzählt habe, das ist der Anfang, es ist nicht zu Ende gedacht. Was das auch für mich bedeutet, wie er mit ihr umgegangen ist. Lukas erzählt uns diese Begebenheit, die wir jetzt aus der Sicht des Pharisäers Simon gehört haben. Da treffen zwei Leute zusammen, die unterschiedlicher kaum sein können. Ein Gerechter und eine Sünderin. Das verbindende Element ist Jesus. Kurz zu den Begriffen, die ja schon alt sind, vor allem Sünder. Damals in der jüdischen Gesellschaft war es sehr klar definiert, was ein Gerechter ist und was ein Sünder ist. Die Gerechten waren nicht automatisch sündlos. Das waren Leute, denen schon auch klar war, wir kriegen nicht alles hin, wie es die Gebote vorschreiben. Wir können vor Gott nicht hundertprozentig rein und gerecht sein. Trotzdem war zwischen ihnen und den Sündern eine große Kluft. Sünder, das waren diejenigen in der israelischen Gesellschaft, die ihr Geld auf eine Art und Weise verdient haben, die im Widerspruch zur Heiligen Schrift stand. Es waren zum Beispiel die Zöllner, die mit den Römern kollaboriert haben. Es waren natürlich Leute, die wie diese Frau im Sexgeschäft gearbeitet haben. Das ist ja bis heute sehr anrüchig und sehr, wir schauen darauf herab, seien wir doch ehrlich, und damals genauso. Aber es gab noch viele andere Berufe, die Leute unrein gemacht haben, nach damaliger Auffassung. Und es war sehr wichtig für die Gesellschaft, für die Regeln, die da geherrscht haben, dass die einen getrennt sind von den anderen. Da wurde vor allem von den Pharisäern sehr viel Wert drauf gelegt. Zu den Pharisäern möchte ich noch sagen, die schneiden wir uns ja oft ganz schlecht ab. Die Pharisäer, das sind die Bösen, die gegen Jesus sind, die verächtlich auf alle runterschauen. Ich hoffe, es kam bei Simon ein bisschen durch, dass auch Pharisäer ein Herz haben und dass es den Pharisäern sehr darum ging, Gott zu gefallen, vor Gott bestehen zu können. Das war ihre große Anstrengung, weil es auch ihre große Sehnsucht war. Sie wollten es richtig machen. Und deshalb wollten sie auch nicht blindlings einfach einem Wanderprediger hinterherlaufen, von dem die Leute sagen, er sei der Messias. Sie wollten es prüfen und sie haben ihn geprüft. Vieles davon lesen wir in der Bibel. Aber kommen wir zurück zu den Zweien, dem Pharisäer Simon und dieser Frau. Simon haben wir schon erlebt gerade. Die Frau, von der wir den Namen nicht wissen. Warum begibt sie sich in so eine Situation? Was bringt diese Frau dazu, sämtliche gesellschaftlichen Regeln zu brechen? Es war damals tabu, dass Frauen in solchen Männerrunden sind. Heute, wenn wir Christen uns treffen zum Beispiel, da sitzen Frauen und Männer zusammen und reden miteinander über Gottes Wort. Es gibt nicht mehr, hier treffen sich nur die Männer und dort nur die Frauen. Damals war das gesellschaftlich absolut normal für theologische Gespräche. Beim Essen im Haus eines Pharisäers, das sind nur Männer. Was übrigens auch normal war, dass Zuschauer da waren. Da kamen Leute, die, ich kann es mir schlecht vorstellen, aber es war wohl so, die standen an der Seite und haben zugehört, weil sie lernen wollten von dem, was die gelehrten Männer da miteinander reden. Die wollten Anteil haben. Sicher kam auch der ein oder andere aus Neugier und die Schaulustigen, die kamen bei dieser Begegnung wirklich auf ihre Kosten. Ich denke, da haben sie alle den Atem angehalten, wie diese Frau hier reinkommt. Und es ist ja noch viel schlimmer, dass diese Frau hier reinkommt, die so viel Sünde, um das alte Wort zu gebrauchen, auf sich geladen hat. Die in diesem Kreis eigentlich überhaupt nicht bestehen kann und die hier nichts zu suchen hat. Und dann löst sie auch noch ihr Haar. Und das können wir uns schon hüftlang vorstellen. Wunderschönes, schwarzes, hüftlanges Haar. Für Männer damals auch ein erotischer Anblick. Und deshalb, das darf man doch nicht tun. Das darf Frau doch nicht tun. Das war anstößig. Das war auch nicht ehrerbietig den Gastgebern gegenüber. Und trotzdem macht sie das. Will sie provozieren? Ich denke, der Gedanke war wirklich fern von ihr. Wobei ja manchmal Leute provozieren, die wirklich am Rand der Gesellschaft stehen, die haben nichts mehr zu verlieren. Frei nach dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert. Ihr Ruf war ruiniert. Sie konnten nicht noch weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Aber ihr ging es um was ganz anderes. Es muss dieser Begegnung eine andere Begegnung vorausgegangen sein. Jesus ist ihr bestimmt schon mal begegnet. Wo und wie, wissen wir nicht. Das ist nett berichtet. Aber das lässt sich klar daraus ableiten. Jesus sagt ja, ihre vielen Sünden sind vergeben. Darum hat sie viel Liebe gezeigt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Darum hat sie viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt wenig. Dieses Angerührtsein von Jesus, das lässt darauf schließen, dass sie ihm bereits begegnet ist und dass er ihr bereits gesagt und gezeigt hat, Frau, was auch immer du getan hast, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist gerade verloren für diesen Gott. Aber er sehnt sich nach dir, dass du erkennst, dass du seine Tochter bist und zu ihm zurückkommst. Und ich bin da, um dir den Weg zu zeigen, wie du zurück zu deinem Vater kommen kannst. Diese Begegnung mit Jesus, die hat alles anders gemacht für sie. Und ich denke, sie war noch so dankbar und so ergriffen, dass sie ihm das auf jeden Fall zeigen wollte. Und wer weiß, vielleicht dachte sie, das ist die allerletzte Gelegenheit. Dieser Wanderprediger, der reist ja auch weiter. Ich muss jetzt heute hier zu ihm gehen. Bevor die Chance verstreicht, danke sagen. Und das hat sie durch Gesten gemacht. Wie sieht es bei uns aus? Brigitte hat es vorher mal anklingen lassen, so Momente, so unmögliche Momente. Wie gehen wir mit denen um? Wie wären wir anstelle dieser Frau umgegangen? Hätte uns die Dankbarkeit, diese tiefe Erleichterung um Vergebung, hätte uns die auch dahin getrieben? Ich gehöre zu den Leuten, die sehr bedacht sind, ja, keine gesellschaftlichen Konventionen zu brechen. Einfach auch deshalb, weil mir Harmonie viel lieber ist als Streit und Diskussionen. Und warum sich rechtfertigen zu müssen, warum er was ganz Komisches getan hat, wenn man auf irgendeinem anderen Weg auch Dankbarkeit zeigen kann. Also ich hätte mir gut überlegt, ob ich ihn nicht irgendwo anders abfangen kann. Vielleicht. Aber ich glaube, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie tief diese Frau berührt war. Ich weiß nicht, ob ihr das könnt. Ich beschäftige mich schon eine ganze Weile mit diesem Text, weil ich ihn einfach auch schon eine ganze Weile weiß für diesen Gottesdienst. Und ich staune jedes Mal wieder, was seine Worte und Taten für eine Kraft haben im Leben dieser Frau, wie sehr er die verändert hat. Und wie der Simon auch, ich sehne mich danach, dass diese Liebe in meinem Leben auch so eine Veränderung schafft. Und das ist das, wo ich den Punkt sehe, wo die Geschichte mit uns zusammenkommt. Jesus begegnet ja nicht nur damals den Pharisäern und den Gerechten und den Sündern, er begegnet uns auch heute. Nimmer so von Angesicht zu Angesicht, aber Jesus lebt, auch heute. Sein Heiliger Geist ist hier mitten unter uns. Berührt uns das? Macht es für uns einen Unterschied? Öffnen wir unsere Herzen dafür? Manchmal kann uns Scham auch abhalten, uns zu öffnen. Die Scham hätte auch diese Frau abhalten können. Sie hätte den Konventionen ihrer Gesellschaft glauben können und sagen können, nee, also ich kann nicht zu Gott, das geht nicht. Was ich alles gemacht habe in meinem Leben, ich bin fern von Gott. Chance vertan. Wie geht's dir? Wie geht's mir? Das, was wir gemacht haben, trennt uns das von Gott? Sehen wir uns als nicht würdig an, die Vergebung in Anspruch zu nehmen, die Liebe in Anspruch zu nehmen, die er uns anbietet? Und dann der Pharisäer. Auch ihn hat was von Gott getrennt. Seine Leistung. Wie geht's uns damit? Trennt dich deine Leistung von Gott? Trennt dich dein Engagement für Gott von Gott? Trennen uns diese christlichen, diese religiösen Strukturen, Traditionen und Formen, trennen die uns von Gott? Sie können es wirklich tun. Wenn die Verpackung mehr wert wird als der Inhalt, dann wird was schräg. Es gab, ich glaube, das ist schon lange her, aus den 80ern oder so, da gab es so einen Spruch, es macht dich nicht zum Christen, in die Kirche zu gehen. Genauso wenig, wie es dich zum Hamburger macht, wenn du zum McDonald's gehst. Man kann drüber schmunzeln, man kann sich vielleicht drüber ärgern. Mir öffnet er immer wieder die Augen, weil ich denke, ja, es reicht nicht, dass ich in einem Kirchengebäude sitze und Gottesdienst irgendwie, der ist da halt auch. Die spannende Frage ist, öffne ich mein Herz, lasse ich mich drauf ein? Will ich die Begegnung mit diesem Jesus, der manchmal so unmöglich ist, dass er mein Leben umkrempelt, dass er alles umkrempelt, was mir vertraut ist? Und er macht es ja nicht einfach nur so. Und damit komme ich zum Schluss, indem uns nochmal klarzumachen, warum macht er das? Jesus ist unterwegs, damals wie heute, um uns Menschen zu Gott zurückzulieben. Die so sehr auf ihre eigene Leistung bedacht sind, um sich das Himmelreich zu verdienen, und die, die denken, ich habe es schon verloren aufgrund dessen, was ich getan habe. Beide, denken wir an das Gleichnis, beide können ihre Schulden nicht bezahlen. Beide werden eingeladen, es einfach anzunehmen, das Geschenk, euch ist vergeben, die Schuld ist bezahlt, ihr gehört dazu. Und wir haben drei Möglichkeiten, darauf zu antworten, die Vergebung in Anspruch zu nehmen, uns herausfordern zu lassen, barmherzig miteinander umzugehen. Und das Dritte, also das eine habe ich völlig weggelassen, wir können natürlich auch Nein sagen, das ist klar, aber wenn wir uns darauf einlassen, die Vergebung annehmen, barmherziger miteinander umzugehen und uns von Jesu leidenschaftlicher Liebe so lieben und beschenken zu lassen, dass seine Liebe durch uns durchstrahlt, aus uns rausstrahlt und die anderen um uns herum mit rein liebt in unsere Gemeinschaft und in die Gemeinschaft mit Gott. Amen.